Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer niegelnagelneuen Folge von OKCOOL trifft, dem Format hier bei OKCOOL, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und so ist es auch diesen Sonntag geschehen. Ich hatte zu Gast den wundervollen, wunderbaren Ilyas Alaoui, einen Mann, den man von vielen verschiedenen Orten und Projekten und Beschäftigungen kennen könnte. Vielleicht vor vielen Jahren noch von seiner Games-Welt-Zeit. Dort war er ganz klassisch Spielejournalist. Oder mittlerweile von seiner Arbeit bei den Rocket Beans als Moderator und Redakteur. Oder seit neuestem, zum Zeitpunkt der Aufnahme, von seinem neuen Projekt Every Game a Story, ein YouTube-Kanal, in dem Ilyas die Facetten der Spielekultur nicht nur erkundet, sondern sie auch aufbereitet und für ein Publikum zugänglich macht, das vielleicht gar nicht so viel mit Spielen zu tun hat, aber sich für die Phänomene dieser Community interessiert. Er hat zum Beispiel schon ein Video gemacht über das Coronavirus und wie es die Gaming-Branche verändert hat. Er hat jetzt auch ganz neu ein Video veröffentlicht zum Thema, ist die Gaming-Industrie diskriminierend? Ihr seht schon, die Themen sind wichtig, die Themen sind groß und vielfältig und da wird, glaube ich, in Zukunft noch eine Menge cooler Kram kommen. Und ihn hatte ich zu Gast, da überschlägt sich fast die Stimme, konnte es aber gerade noch so retten. Und ihn hatte ich zu Gast und wir haben gesprochen über ganz viele Dinge, die seine Arbeit umgibt bei den Rocket Beans, aber auch bei Every Game a Story, wie er zu diesem Kanal eigentlich gekommen ist, wie er das mit seiner jetzigen Arbeit bei den Rocket Beans balanciert, wie er mit einer möglichen Drucksituation umgeht, nämlich dem Wissen, dass die Menschen da draußen etwas von ihm erwarten, nachdem sie ihn bei Patreon unterstützt haben. All diese Themen und noch mehr, über das sprechen wir. War sehr, sehr interessant, war auch schön, Ilyas mal wieder zu hören. Wir sind befreundet, wir haben uns vor langer, langer Zeit zuletzt gesehen und deswegen war es auch für mich ein ganz schönes Gespräch. Ich wünsche euch damit ganz viel Spaß und im Anschluss der Folge hören wir uns nochmal ganz kurz wieder. Apropos angucken, jetzt kann ich es ja endlich sagen, ich freue mich jetzt so doll, dich zu hören, zu sehen nicht, aber zu hören. Und ich habe drüber nachgedacht, wann wir uns zuletzt begegnet sind. Und ich weiß nicht, ob du es noch auf dem Schirm hast, aber ich glaube, es war ziemlich sicher, mein Besuch bei euch im Produktionsgelände, sag ich mal, von den Rocket Beans, als es darum ging, bei den Stories of Games mitzuwirken, wenn du das noch weißt, ne? Diese Reihe.
Klar weiß ich das.
Ach, guck mal, du weißt es noch. Wie schön.
Natürlich.
Es ist schon so lange her. Das ist, wann war das? 2019? Oh, das fühlt sich sehr lange weg an. Oh Gott. Ich hätte gedacht, es wäre viel länger her gewesen.
Nee, ja, das war Gott, ich habe das noch ganz genau im Kopf. Das war auch für die Pilotfolge, glaube ich, sogar. Und genau, da habe ich dich gefragt. Da ging es um No Man's Sky und um das Galactic Hub. Und weil du ja immer wieder darüber berichtet hast und ich mir das immer super interessiert angeguckt und durchgelesen habe, dachte ich mir, dass du da ganz gut passen würdest und sieh an, du hast ganz gut gepasst.
Ja, das war richtig nett. Das war auch so cool, weil also alles, was ich immer so mache, was so Schnitt angeht und manchmal auch Video, wenn ich das mal als Auftrag irgendwie produzieren darf, das ist immer so self-learned und das ist immer so ganz viel hingucken und zugucken und hoffen, dass es am Ende gut klappt. Und wenn ich, als ich dann bei euch war zum Beispiel, aber auch bei anderen Anlässen, wenn ich irgendwo mal eingeladen war, als es noch alles ging, dann ist das immer so spannend zu sehen, wie das Profis machen. Da waren ja wirklich Kameras richtig aufgestellt und die Beleuchtung wurde gecheckt und nochmal ein Weißabgleich und so. Das war sehr aufregend. Da fühlte ich mich so ein bisschen, als würde ich so, weiß ich nicht, so für so ein Praktikum da sein. Dann konnte ich richtig viel lernen und dann musste ich halt auch wieder gehen, leider.
Das ist schön zu hören, weil wenn man ehrlich ist, jeder hat sich das alles so ein bisschen angelernt und sich das alles abgeguckt. Also bei uns ist das zumindest so, natürlich hast du die Mediengestalter, die Kameramänner und Frauen, du hast die Regie, die das natürlich intus haben und eine fette Ausbildung gemacht haben. Als Redakteur hast du ja hauptsächlich ein Volontariat gemacht und ich komme ja aus dem Texthintergrund, also ich habe hauptsächlich getextet. Also mir hat keiner beigebracht, wie ich schneide oder wie ich jetzt Audio aufnehme oder so. Das ist halt wirklich alles auch selbst beigebracht, auch wie man visuelles Storytelling macht, also nicht nur auf dem Papier, sondern wie man auch interessante Stories auf dem Bildschirm irgendwie hinkriegt. Das ist halt wirklich stellenweise Serien gucken und auch Frame für Frame durchgehen und dann sich diverse Making-ofs angucken und so. Und irgendwann hast du halt so ein bisschen das Gefühl dafür. Und dann geht es natürlich auch darum, deinen eigenen Style und so zu finden. Und das finde ich eigentlich super spannend. Also vor allem, wenn man so ein bisschen Bock drauf hat und den Willen hat, so ein bisschen zu lernen. Also nirgendwo habe ich zumindest das Gefühl, kann man so viel mitnehmen wie aus dem Videobereich. Weil die Hürde vor allem auch nicht so hoch ist. Mittlerweile kann jeder mit dem Handy irgendwas aufnehmen. Und das ist halt auch echt gut. Also nur weil das jetzt nicht keine fette Sony-Kamera ist oder eine Red Dragon oder was weiß ich, kannst du halt mega interessanten Kram machen. Also Videobereich finde ich so spannend. Macht immer noch nach all den Jahren super viel Spaß. Bitte mach das weiter. Bitte versuch weiter zu lernen, weil ich mache es immer noch. Und ich selbst nach all den Jahren sehe ich und merke ich, wie ich mit jedem Tag etwas Neues dazulerne. Und das macht einfach Bock. Ohne dazulernen wird das sehr, sehr schnell langweilig, finde ich.
Ja, voll. Also ich merke das auch bei Okay Cool, da ist es jetzt vor allem eigentlich ja nur Podcast, aber auch da merke ich immer wieder, wenn ich mir Formate irgendwie ausdenke, die auf dem Papier total cool klingen, dann probiere ich die aus und dann merke ich so, okay, so 75% sind richtig cool und die übrigens 25 funktionieren nur so halb. Und dann so herauszufinden, an welchen Stellschrauben kann man denn da so drehen und auch mit dem Feedback der Leute da draußen, das macht schon viel Spaß. Aber eine Sache, die da vollkommen rausfällt, also eine große Lernbaustelle, die jetzt bei Okay Cool nicht so notwendig ist, weil es da keine Videos gibt, sind Sprechertexte. Und das ist was, wo ich gemerkt habe, das ist richtig, richtig schwer für Videos, einen guten Stil für Sprechertexte zu finden. Also wirklich Texte, die da musst du eine ganz neue Art von Handwerk lernen. Ich weiß noch, als ich bei Arcu Games vor vielen Jahren dieses Projekt da, was Archäologie-Videospiele zusammengebracht hat, da hatte ich auch einen YouTube-Kanal und da hatte ich sogar Videos gemacht, in denen ich, oh Gott, in Far Cry Primal durch irgendwelche indigenen Siedlungen marschiert bin und dann so kommentiert habe. Und die Texte habe ich halt damals geschrieben, als wäre es für einen Artikel. Dann habe ich das vorgelesen und eingesprochen und es klang einfach wie so eine ganz, auch so ein bisschen cringy Vorlesung. War so ganz schwierig, also ganz schwierig. Und das ist was du ja sicherlich auch erstmal lernen musstest, oder?
Ja, das fand ich richtig hart. Also vor allem hat man sich das, wie gesagt, man hat sich das ja alles selber beigebracht und man denkt so langsam, ey, man hat's raus. Dann kommt das ZDF und will eine Pilotfolge von dir haben und dann schreibst du es so, wie du es gerne hättest oder so, wie du denkst, dass sie es gerne hätten und bekommst ein Skript zurück, das mehr Rot als Weiß hat. Ey, das war echt schlimm. Das war ein mega Knacks für das Selbstbewusstsein. Aber gleichzeitig hat mich das so viel gelehrt nochmal, weil du halt super viele neue Insights bekommst. Vor allem haben sie das auch mittlerweile, auch mit dem ganzen Funknetzwerk, haben sie ja mittlerweile auch die Perspektive und die Expertise auch, dass sie, wie sie das ungefähr handhaben wollen und wie sie das ungefähr inszenieren wollen. Und dann kommt so jemand wie ich und versucht den geilen Beitrag über No Man's Sky zu schreiben. Und dann verstehen die erstmal die Hälfte nicht und haben halt keinen Plan, wovon ich rede. Und das war dann auch so der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, fuck, du schreibst hier ja gar nicht für den Hardcore-Gamer oder für den Gaming-Enthusiasten, sondern du schreibst halt für die Mainstream-Kultur. Und das war, will ich dir nichts vormachen, zum einen mega frustrierend, weil man komplett von vorne irgendwie gefühlt anfangen musste man letzten Endes zum Glück nicht. Aber trotzdem war das dann nochmal eine ganz krasse Umstellung. Aber das hat für mich, das war auch der erste Moment, wo ich mir selber gedacht habe, wow, das ist ein super spannender Bereich und den möchte ich für mich persönlich näher erforschen.
Ja, aber umso cooler, dass du das so offen erzählst, weil ich glaube, also ich kenne das von mir selbst auch, wenn ich bei Kolleginnen oder bei Kollegen auf die Arbeit schaue, auf die Ergebnisse dann natürlich, die es dann irgendwie ins Internet schaffen, denke ich mir ganz oft, mein Gott, die können das schon richtig gut. Und dann mal so zu hören, dass der Weg dorthin oft gar nicht so einfach und stromlinienförmig und selbstverständlich ist, ne? Das ist so, eigentlich weiß man's, aber ich finde es sehr wertvoll, solche Geschichten immer mal wieder zu hören, so wie du gerade die geteilt hast, weil man dann nochmal daran erinnert wird, nee, das sind ganz oft Wege, die an einigen Baustellen durch oder vorbeiführen. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht.
Nee, absolut nicht. Das ist sehr viel Commitment, sehr viele Tränen. Und vor allem auch, keine Ahnung, wenn du jemand bist, der an das Imposter-Syndrom leidet, also das Gefühl hast, dass du dir irgendwie alles nur ermogelt und erschummelt hast, dann ist das halt echt nicht einfach. Deswegen ist es halt zum einen super wichtig, dass du das Feedback auch halbwegs gut filterst, dass du das nicht persönlich nimmst, auch wenn das hört sich jetzt wie Floskeln und Klischees an, aber es ist halt tatsächlich super wichtig, erst einmal raffen zu lernen, wie man mit Feedback umgeht. Und nur weil dir jetzt eine Redakteurin sagt, ey, dein Text, den raff ich original nicht, was hast du da geschrieben? Und so finde ich das überhaupt nicht geil, ist das natürlich zum einen extrem schmerzhaft, aber zum anderen ist das auch eine Möglichkeit, sich halt weiterzuentwickeln. Und nach 2 Tagen Trübsalblasen habe ich mich dann auch dazu durchgerungen, hier auf die Kritik einzugehen, und habe halt auch versucht, in die Diskussion zu gehen. Und ich fand nicht alles geil, und man muss auch nicht jede Kritik geil finden. Wichtig ist halt, dass man am Ende ein Produkt abliefert oder an einem Produkt arbeitet, das man selber cool findet. Und wenn man da einen Mittelweg findet zwischen, in meinem Fall war das jetzt ein Auftraggeber und mich persönlich, dann ist das auf jeden Fall eine gute Grundlage, auf der man aufbauen kann.
Kennst du auch dieses Phänomen, dass du dann, oder lass es mich so erzählen, wie es bei mir passiert. Ich glaube, es ist ein bisschen einfacher zu verstehen, was ich meine. Ich arbeite normalerweise hier an meinem Schreibtisch. Da stehen hier meine 2 Monitore, Tastatur, Maus, was man halt so braucht zum Arbeiten. Und das ist so mein Standardarbeitsplatz, ob jetzt Pandemie ist oder nicht. Und wenn ich hier Feedback bekomme auf Arbeit von mir, die ich irgendwo abgegeben habe, oder auf Produktionen, die ich gemacht habe, und Feedback bekomme. Und das ist so, bewegt sich in so einer zerstörerischen Dimension wie das du gerade beschrieben hast, mit ganz viel Rot, nur ganz wenig Weiß und Schwarz. Dann habe ich bei mir beobachtet, ist es zum einen, tut es mir gut, zum anderen kann ich auch gar nicht anders, als physisch den Ort zu wechseln, um mich an diesem neuen Ort mit dem Feedback auseinanderzusetzen. Also in der Pandemie ist es jetzt eben die Couch, schön 5,5 Kilometer Decken auf mich drauf und dann irgendwie im Dunkeln, weißt du, nochmal alles lesen und dann damit klarkommen, Feedback formulieren und rausfiltern, was kann ich davon lernen und so weiter. Aber ich kann nicht am selben Platz bleiben. Kennst du dieses Phänomen auch von dir auch, oder ist das jetzt nur so ein Dom-Ding?
Ich kenne das von mir, dass ich nicht den Platz wechsle, aber dass ich auf jeden Fall Zeit verstreichen lassen muss. Also ich kann, wenn die Feedback-Mail gekommen ist, wenn sie geil ist, dann lese ich sie mir sofort durch.
Ausdrucken.
Und suhle mich im Lob. Aber wenn es nicht so geil ist am Anfang und wenn da noch Arbeit gefordert ist, dann brauche ich erstmal ein bisschen Zeit. Dann lasse ich es liegen und dann überlege ich erstmal, fuck, was habe ich da eigentlich abgeliefert? Dann gucke ich mir vielleicht hier und da den Text oder das Video nochmal an. Und dann, keine Ahnung, zocke ich erstmal was oder so oder gucke mir ein Video an. Und dann prokrastiniere ich halt richtig hart. Aber dann irgendwann, keine Ahnung, das ist halt auch irgendwie so ein Luftablassreflex. Ja. Also, ich will mich nicht sofort damit beschäftigen, okay, ich weiß, da ist jetzt was und ich muss mich mental darauf vorbereiten, gefühlt. Und dann widme ich mich der Kritik und dann gucke ich, was ich da machen muss. Also ich finde das tatsächlich relatable, wie der 18-Jährige heute sagt.
Ja, ich finde es vor allem auch sehr aufbauend für mich, das mal so zu hören. Das ist wirklich schön. Eine Sache, die du vorhin am Rande erwähnt hast, die ich ganz spannend finde, und das ist so eine These, die ich hier mit reingetragen habe, das ist ein viel zu großes Wort, aber eine Vermutung vielmehr. Stories of Games, du hast es schon beschrieben, es war eine Produktion fürs ZDF, dreht sich so um Phänomene aus der Spielkultur, einem größeren Publikum jenseits von Hardcore Gaming bekannter zu machen und vorzustellen, auch so ein bisschen mit Experten und Expertinnenstimmen zu füllen. Und das erinnert mich so ein bisschen in seinen Art, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, an dein jetziges Projekt Every Game a Story. Und da habe ich mir gedacht, gab es vielleicht in dieser Arbeit an Stories of Games diesen Moment, wo du dachtest, ach guck mal, ich kann hier richtig viel lernen und dieser Ansatz macht mir Spaß, ich möchte das gerne fortsetzen mit was Eigenem? Oder war das eine Idee, die du schon vorher viel länger mit dir rumgetragen hast? Also so ein YouTube-Kanal, ein YouTube-Projekt, ein Videoprojekt zu starten, das sich auseinandersetzt mit Themen aus der Spielkultur und so zugänglich aufbereitet, dass da im Grunde jeder zugucken kann?
Nee, überhaupt nicht. Das kam, der Schlüsselmoment ist, wie du auch skizziert hast, der kam halt wirklich mit der Arbeit für Stories of Games.
Ach krass.
vorher habe ich halt immer gedacht oder wollte ich immer, okay, ich will erklären, wie der Double Jump funktioniert und was ist die History des Double Jumps. Und halt wirklich sehr spitz für eine sehr spitze Zielgruppe. Und ich habe aber auch gemerkt, dass es zum einen ein sehr, sehr breites Angebot dafür gibt. Also vor allem, wenn du mal international schaust, du hast mit Game Makers Toolkit einen absolut brillanten YouTube-Kanal, der sich halt genau mit diesen Game-Design-Phänomenen beschäftigt. Der Mark Brown heißt der, der halt wirklich versucht, das so aufzuschlüsseln, dass das aufstrebende SpieleentwicklerInnen damit auch vielleicht was anfangen können und selbst vielleicht die Inspiration bekommen, zum einen zu lernen oder selbst vielleicht Spiele zu entwickeln. Dann hast du halt mit Noclip auch ein YouTube-Kanal, der sich halt sehr spitz mit der Videospielentwicklung beschäftigt, der unter anderem auch Leute reinholt und interviewt und die komplette Historie eines Videospiels von der Entwicklung bis zur Veröffentlichung dann nochmal durchgeht. Und das ist dann halt ein Feld, das mega krass bestückt ist einfach. Was ich aber während meiner Arbeit für Stories of Games gemerkt habe, ist, dass die Arbeit für Videos, Texte oder nenn es wie du es willst, für Produkte, die sich mit zum einen Gaming-Kultur und Gesellschaftskultur beschäftigen, davon gibt's nicht allzu viel. Da liest du vielleicht mal was im Spiegel oder in der Zeit. Hier im Heute-Journal beim ZDF hast du mal, wenn mal, keine Ahnung, ein Death Stranding rauskommt, ein super weirdes Spiel, das halt sich aber das ganz schöne Bilder produziert. Da siehst du das mal auch. Aber so richtig Videospielkultur und Gesellschaftskultur miteinander kombinieren hast du nicht so oft. Und das fand ich persönlich super spannend und hatte sofort wieder so den, keine Ahnung, ich habe sofort wieder das Kitzeln in den Fingerspitzen gefühlt und habe sofort erste Ideen im Kopf gehabt, die ich runterschreiben wollte. Dazu kamen dann noch Interviewpartner, die man für bestimmte Themen ranholen kann und die einem eingefallen sind. Und dann hat so alles von heute auf morgen habe ich mich dann ein bisschen umgeguckt und rumgehört und ein paar Leute angeschrieben. Und ich habe gemerkt, dass da halt Resonanz da ist, dass Leute auch über bestimmte Themen sprechen wollen, die halt nicht so oft angesprochen werden. Und deswegen war das dann irgendwann für mich so der Moment, okay, ich habe Bock, das mehr zu machen. Das heißt nicht, dass Every Gamer Story jetzt nur noch über große Themen berichtet. Ich habe super gerne nach wie vor das Bedürfnis, auch mal ein bisschen tiefer über ein bestimmtes Spiel zu sprechen oder über ein bestimmtes Videospielphänomen in der Entwicklung zum Beispiel oder so. Aber ich werde immer wieder versuchen, mich selbst herauszufordern und zu schauen, wie kann ich Gaming-Kultur mit Videospielkultur verbinden. Videospielkultur mit Gesellschaftskultur verbinden, sorry.
Ja.
Und so vielleicht Geschichten erzählen, die halt nicht so nicht so krass im Rampenlicht sind. Das finde ich persönlich jetzt gerade in diesem Moment super spannend und herausfordernd und einfach mal was anderes und Neues. Und das ist für mich so der Knackpunkt. Also für mich ist es super wichtig, dass ich immer wieder so frische, neue Elemente drin habe und nicht immer das Gleiche machen. Weil ich habe in der Vergangenheit gemerkt, dass das dann, keine Ahnung, dass das sehr schnell, super spitz formuliert, aber so Bandarbeitgefühl dann in mir weckt und ich dann sehr schnell abstumpfe. Ich brauche halt ein bisschen Flexibilität und das gibt es mir gerade, vor allem dieses Projekt insgesamt.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das schon so deutlich gesagt habe irgendwo. Vielleicht habe ich die irgendwo schon mal geschrieben, aber ich sage es jetzt nochmal. Ich finde das richtig toll. Es ist ja so ein bisschen Bruder, Schwester, wie auch immer im Geiste von Okay Cool, mit dem Ansatz, so ein bisschen eine Brücke herzustellen zwischen einem größeren Publikum und diesem Nischenpublikum. Ich finde das richtig toll. Ich habe mit voller Begeisterung meine Unterstützung in den Patreon-Hut geworfen.
Oh, das ist lieb.
Ja, nee, ich finde das so toll. Ich gucke da so gerne drauf. Also wortwörtlich, ich gucke mir diese bisher zwei erschienenen Videos sehr gerne an und habe mir die sehr gerne angeguckt. Ich schaue auch gerne zu und gucke, wie macht er das denn? Was kann ich denn davon mitnehmen? Ich finde das sehr interessant. Wie bist du denn so jetzt, warte mal, lass mich mal gucken, das sind jetzt so etwa 2 Monate, seit das erste Video dann wirklich veröffentlicht wurde. Wie bist du denn bisher so mit dem Feedback zufrieden? Also ich habe es hier gerade vor mir, wenn man jetzt einfach nur knallhart mal die Zahlen nimmt, das ist ja das Einzige, was ich von außen einsehen kann. 4.480 Abonnenten in diesem Moment, während wir aufnehmen, aufnehmen und 207 Patreons. Wie stehst du denn zu diesen Zahlen oder überhaupt zu dem Feedback allgemein? Bist du denn zufrieden? Mit welcher Erwartung bist du überhaupt rangegangen?
Ich bin super zufrieden. Mhm. Also ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich in relativ kurzer Zeit so viele Patreons erstmal bekomme. Das ist ziemlich abgefahren. Vor allem im Vergleich zu anderen großen Crowdfunding-Projekten habe ich halt auch nicht so die krasseste Reichweite. Ich habe immer noch eine große Reichweite, aber nicht ansatzweise so groß, als ob ich jetzt mit den dicken Influencern mithalten kann, was zumindest die Followerzahlen angeht. aber dass dann trotzdem über 200 Leute das Gefühl haben, ey, ich habe Bock auf dieses Projekt und ich möchte das gerne finanziell supporten, das ist vor allem so im Video- oder Journalismusbereich echt nicht selbstverständlich. Und ich weiß auf jeden Fall, dass das eine super privilegierte Position ist, in der ich mich befinde. Das ist jetzt nicht die krasseste Summe, die jetzt da zusammenkommt. Und ich kann auch nicht davon leben oder so, aber das ermöglicht es mir, super spannende Videos zu produzieren. Es ermöglicht mir, Leute zu finanzieren und zu bezahlen, die absurd talentiert sind und warum auch immer Bock haben, mir zu helfen. und das nutze ich natürlich sofort aus. Das ist eine riesengroße Möglichkeit und ich sehe jetzt im ersten Moment nicht ein Projekt, das mir so das Leben finanziert, sondern vielmehr ein Projekt, mit dem ich halt weiter wachsen und lernen kann und coole Geschichten erzählen kann. Und wenn das der Status ist, bin ich mehr als zufrieden. Ich hatte das Ziel, dass ich vielleicht alle 2 Monate oder alle 3 Monate mal ein Video produzieren kann, wenn ich die Einkünfte mal zusammensetze und da ein paar Leute bezahle. Aber jetzt kann ich halt wirklich alle 1 bis 2 Monate eine Story veröffentlichen. Leute haben Bock, mit mir zu sprechen. Es ist auch nicht selbstverständlich, Interviewpartner einfach mal so zu bekommen. Vor allem, wenn sie aus Übersee kommen. Und ich bin super zufrieden. YouTube ist heute einfach nur ein absurd schweres Spiel. Das ist Dark Souls mal 10, wenn du es halt wirklich ernst meinst. Und auch da, der Algorithmus ist jetzt, glaube ich, nicht mein bester Freund. Vor allem, weil ich so die Devise habe, ich möchte das alles werbefrei machen. Und YouTube findet werbefreie Videos gar nicht geil, weil es natürlich auch mit dir Geld verdienen möchte. Und mit mir verdient YouTube effektiv kein Geld. Und deswegen stehe ich jetzt vielleicht nicht in der höchsten Gunst, was das angeht. Aber das ist im ersten Moment egal. Es sind im Schnitt sind das so 5000 Leute, die meine Videos schauen. Und das ist für den Anfang, für jemanden, der ein komplett neues Projekt aus dem Boden stampft. Also ich kann mich beim besten Willen nicht beschweren. Das Projekt gibt es seit Februar. Ich bin in einer super privilegierten Position und ich freue mich sehr. Und ich habe auch wirklich sehr, sehr große Lust, das weiter auszubauen und aufzubauen und zu schauen, wohin die Reise geht. Das ist eine super spannende Zeit gerade für mich.
Hast du denn auch gemerkt, dass so dieser erste große Schwall an Supportern, dass der auch so ein bisschen den Druck auf dich erhöht hat? Weil jetzt ist es ja plötzlich, wird das so real. Also ich kenne das auch von meinen eigenen Projekten, so wenn man dann diesen Start mal gewagt hat und plötzlich sind da Leute, die auch sich wirklich da einbringen, ob jetzt irgendwie, indem sie die Sachen teilen oder auch finanziell, da steht plötzlich nochmal so ein anderes Gefühl dahinter, weil man merkt, ach du liebe Zeit, da sitzen jetzt wirklich Leute quasi in der Aula jeden Monat oder jede Woche, wie auch immer, welchen Rhythmus man sich vornimmt und die warten da drauf. Die freuen sich drauf, die wollen auch was. Macht das was mit dir? Hast du das schon gemerkt oder bist du da 100% resistent, merkst du gar nicht?
Oh Gott, ich wünschte es. Ich wünschte es so sehr. Das ist lustig, dass du das fragst, weil ich dich das Original fragen wollte. Ja. Das machst du ja jetzt schon ein bisschen länger, also zumindest das Crowdfunding-Projekt. Das ist ja für mich neu. Ich habe das nie vorher großartig gemacht. Ich habe das, wie gesagt, im Februar gelauncht und ich habe sehr, sehr großen Respekt davor gehabt, weil ich jemand bin, der generell profitiert, wenn es eine Deadline gibt. Und ich weiß, okay, es gibt ein Ziel und ich kann darauf hinarbeiten. Aber jetzt ist das so, dass das jetzt mein privates Projekt ist und mir Leute Geld dafür geben. Und ich gerade zu Beginn sehr große Schwierigkeiten hatte, dass ich an einem Sonntag mal wirklich einen Sonntag habe und nicht das Gefühl habe, okay, du verschwendest gerade deine Zeit, indem du auf der Couch sitzt und das zweite Mal Persona 5 spielst. Also was geht eigentlich mit dir ab? Und dann, es hat sehr viel, da bin ich auch super froh über das Umfeld, das ich habe, sei es Freunde, Familie, die halt auch sagen, ey, du sabotierst dich einfach nur selbst, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht Pause machst. Weil wenn dir deine Supporter so wichtig sind, dann gibst du dir oder gönnst du dir selbst die Pause, um halt guten Shit abzuliefern. Mhm. Und das ist dann, das hat es leider gebraucht, um mir dann irgendwann auch die Augen zu öffnen und dann die Erkenntnis zu bekommen, okay, wenn du jetzt keine Pause machst, dann wird es entweder eh nur länger dauern oder das Produkt wird am Ende nicht gut. Und deswegen, nein, um Gottes Willen, ich bin nicht resistent und ich habe nach wie vor große Schwierigkeiten manchmal, wenn es darum geht, so das Private vom Beruflichen zu trennen. Das siehst du jetzt auch mit dem zweiten Video, das hat 2 Monate gedauert. Mhm. Zum einen, weil es eines der ambitionierteren Videos war, die ich jetzt gestemmt habe mit ein paar mehr Interviewpartnern. Ich habe diesmal auch Consultants irgendwie noch gehabt. Ich habe ein paar Leute gefragt, die ich darum gebeten habe, dass sie nochmal über das Skript schauen. Die wollte ich dann auch unbedingt auch nochmal bezahlen. Das habe ich auch nochmal gemacht. Dann habe ich mir auch nochmal Feedback aus der visuellen Sicht geholt. Ich habe mir nochmal einen extra Grafiker geholt, der nochmal drüber geguckt hat. Extra nochmal mit meinem Kameramann gesprochen. Ey, wie kann man das und das machen? Und zum anderen, auch weil ich saumüde war. Es war einfach super anstrengend alles. Und dann habe ich mich durchgerungen und gesagt, jetzt machst du mal ein Wochenende einfach nichts. Und das ist echt, das macht Sachen mit dir. Das ist super, super anstrengend, wenn dieser Druck für dich neu ist. Aber wie gesagt, am Ende weiß ich, das ist eine privilegierte Position, die ich habe. Und man muss einfach ein bisschen damit umgehen und ich lerne damit umzugehen. Aber ich bin auf jeden Fall nicht davon befreit, diesen Druck von mir zu lösen oder so cool zu bleiben. Ich wünsche mir, ich komme irgendwann zu diesem Punkt. Weiß nicht, wie ist es bei dir? Das würde mich tatsächlich auch super interessieren.
Also ich bin einmal schon auf die Nase gefallen. Die Leute, die mir hier bei meinen Sachen regelmäßig zuhören, die haben die Geschichte vielleicht schon mal gehört, aber ich erzähle sie trotzdem gerne. Es gab ein erstes Projekt, von dem habe ich eben schon kurz erzählt, dieses Arcu Games. Also du kennst es ja wahrscheinlich auch, damals hast du es mitbekommen. Da schwappte aus Amerika so eine coole neue Idee rüber von einem Archäologen namens Andrew Reinhardt, der gesagt hat, hey, Spiele sind ja irgendwie auch Kulturräume, am einfachsten nachvollziehbar, indem man guck mal, da stehen ja auch Ruinen rum, Assassin's Creed und so weiter, das sieht ja alles ganz schön historisch aus. Und er ist Archäologe und hat gesagt, so, jetzt gehe ich da mal rein und gucke mal, wie wird denn Geschichte dargestellt in diesem Spiel. Und ich habe ja auch Archäologie studiert und dadurch diesen Hintergrund und dachte ich mir, geil, das ist ja eine voll coole Idee. Und weil ich dann einfach so bin, wie ich bin, habe ich mir nicht gedacht, ich mache das für mein Privatvergnügen, sondern selbstverständlich musste ich neben meinem damaligen 40-Stunden-Wochenjob ein Projekt aus dem Boden stampfen namens Arcu Games, in dem ich quasi dann regelmäßig mich da irgendwie darum gekümmert habe. Und das war erstmal richtig cool. Das war neben der Arbeit so ein ganz wichtiges, kreatives Ventil, über das ich mich ausleben konnte. Viele coole Sachen gemacht. Wie gesagt, in Far Cry Primal bin ich rumgelaufen, habe mir Siedlung angeguckt. Das Radio hat mich dann interviewt und das war so cool. Da habe ich gemerkt, das interessiert auch so viele Leute. Jetzt gucke ich mal, ob ich da vielleicht noch mein Engagement noch etwas vergrößern kann, indem ich mir diese Rechtfertigung gebe, indem ich sage, okay, ich starte damals bei Patreon eine Crowdfunding-Kampagne und kann quasi vor mir selbst rechtfertigen, da noch mehr Zeit reinzustecken, weil man ja auch irgendwie gucken muss, ne? Ist das denn wirtschaftlich oder ruiniere ich mich hier gerade so ein bisschen, indem ich so viel Ressourcen und so viel Zeit und auch Geld in diese Arbeit stecke? Dann habe ich das gemacht und es lief richtig gut los. Also das war damals für mich fast erschreckend zu sehen. Innerhalb kurzer Zeit kam die für mich wahnsinnige Summe von $200 zusammen. Ich fand das wirklich also krass, einfach die Vorstellung, dass so viel
das
Geld
plötzlich. Das ist für den Anfang auch mega viel Geld.
Voll, ey. Und ich sitze da halt und schaue mir irgendwelche Ruinen an und die Leute sagen, ja geil, das wollen wir. Und das war richtig cool. Und dann kam so dieses Problemchen, dass ich damit überhaupt keine Erfahrung hatte und vollkommen an diesem Druck, also zerbrochen ist vielleicht zu stark, aber das hat mich sehr mitgenommen. Also ich wollte unbedingt den Leuten da draußen den geilsten Scheiß bieten, den ich mir nur ausdenken kann, und habe mich dann da so richtig reingesteigert. Ich habe dann angefangen, Wochenpläne zu erstellen und habe dann zu Spitzenzeiten, also das meine ich gar nicht positiv, sondern zu den Zeiten, wo ich dann völlig das Ruder verloren habe, jeden zweiten Tag entweder eine längere Reportage veröffentlicht.
Alter Schwede.
Oder ein Video oder irgendwas anderes alle zwei Tage. Weil ich dachte, zum einen, ich habe so viele Ideen, die müssen raus, und zum anderen, da sind ja auch Leute, die erwarten das bestimmt auch. Und das war, ging kurze Zeit, also gut, ist eigentlich zu viel, also kurze Zeit hat das geklappt, und dann bin ich, glaube ich, in einen Punkt gekommen, der sehr nahe am Burnout war. Und das Ergebnis davon war, dass ich das nach und nach immer mehr reduzieren musste, bis ich gemerkt habe, dieses kreative Ventil, das versagt gerade total. Und dieses Projekt habe ich dann mehr oder weniger eingestellt oder einstellen müssen. Und dann musste ich mich davon echt mal richtig, richtig lange erholen. Und aus diesen Lektionen schöpfe ich jetzt ganz viel für Okay Cool. Also ich merke jetzt viel deutlicher für mich, wann ich mal Pausen brauche. Und die nehme ich mir auch. Also auch an der Stelle Empfehlung, Wochenenden sind richtig gut für Erholung. genau. Und ansonsten versuche ich, mir vor Augen zu halten, dass die Leute, die mich jetzt unterstützen, auch ein gewisses Vertrauen in meine Arbeit haben und sich denken, wir brauchen jetzt nicht jeden Tag eine bahnbrechende Reportage, sondern es reicht einfach zu wissen, da kommt irgendwie regelmäßig was, egal was jetzt dieser Rhythmus ist. Bei mir ist es halt jeden Freitag, das passt für mich gut, und mehr mache ich auch erstmal nicht. Und da habe ich gemerkt, das ist voll okay so. Und wenn man da selber dann weiß, wo die eigenen Grenzen liegen und innerhalb dieser Grenzen möglichst gesund arbeitet, dann kommt man da an einen guten Punkt raus. Aber bei mir hat es, wie gesagt, diese bittere Lektion gebraucht. Und ich hoffe, dass du nicht an diesen Punkt kommen musst. Oder wenn du sagen möchtest, warst du denn schon mal an diesem Punkt? Kennst du das denn schon?
Also ich kenne das Gefühl, das du beschreibst, aber ich habe zum Glück immer rechtzeitig versucht, zumindest den Absprung zu schaffen. Mhm. Und allein der Versuch ist für mich tatsächlich schon ein Erfolg. Und was mir persönlich auch nochmal gedämmert ist, was ich gerafft habe mit dieser Patreon-Kampagne ist, das ist so offensichtlich, aber ich war echt ein Spätzünder, was das angeht. Die Leute, die dir Geld dafür bezahlen, die machen das ja nicht nur einfach, um für sich geilen Shit zu sehen. Die machen das ja auch, um dich selber zu supporten, weil sie Bock haben, deine Arbeit zu fördern, weil sie dich cool finden, weil sie deine Arbeit cool finden. Und das kann man nicht vergleichen wie mit so einer typischen Dienstleistung. Du gehst zum Friseur, du willst deine Frisur und dann willst du wieder gehen. Mhm. Das ist halt eine ganz andere Beziehung, die du hast zu den Leuten, die dir Geld geben. Und als ich gerafft habe, dass die Leute jetzt, als ich mich das erste Mal entschuldigt habe, ey Leute, diese Monat wird's vielleicht nichts mehr, aber die nächste Monatshälfte bestimmt, dann kam halt nur Verständnis und positive Resonanz. Und ganz im Gegenteil, mir wurde sogar empfohlen, ey, bitte lass dir noch mehr Zeit, schau bitte zu, dass du geilen Shit machst und dich selbst nicht kaputt machst, weil so haben wir einfach mehr von dir. Und das finde ich, ich weiß nicht, ob das eine generelle Regel ist, aber ich bin super froh, dass das bei mir so ist, und ich bin relativ sicher, dass du ähnliche Erfahrungen machst, dass die Leute, die dich supporten, dass sie das nicht einfach so machen, sondern auch, weil sie dich selber auch cool finden oder deine Arbeit cool finden und im besten Falle viel von genau das haben wollen. Natürlich gibt es dann auch immer wieder Leute, die dann gehen und sagen, ey, das ist mir zu wenig Inhalt. Ich sehe das halt immer bei mir bei Patreon, dass sobald jemand gegangen ist oder seine Bezahlung storniert hat, dass du halt so ein Survey hast, so ein Formular, kannst du nochmal angeben, warum du gegangen bist. Und dann schreibt vielleicht auch mal der ein oder andere, ey, das ist mir zu wenig Inhalt oder ich habe mir mehr Inhalt versprochen. Das ist natürlich schade und doof, aber ist dann halt auch etwas, das man akzeptieren muss. Und man kann nicht immer, ich für mich habe gelernt, ich kann nicht immer jede Woche das fette Video abliefern. Mhm. Die Leute wissen, was für Videos ich bringe. Und das Einzige, was ich den Leuten versprechen kann, ist, dass ich mir zu 100% sicher bin und vergewissere, dass ich das so gut es geht machen möchte und mir nicht viel Zeit nehmen möchte, also nicht ein halbes Jahr oder so, im besten Falle alle ein bis zwei Monate. Und damit fahre ich ganz gut. Ich kann es nicht oft genug erwähnen. Ich bin in so einer Position, wo ich halbwegs okayes Patreon-Geld einnehme, um interessante Videos zu produzieren. Und die Leute, die dieses Geld bezahlen, sind auch noch cool und wollen, dass dieses Projekt nachhaltig produziert wird und so lange wie möglich besteht. Und das ist eine Kombination, die musst du als Content-Creator halt wirklich nutzen und nicht nur geilen Shit machen, sondern versuchen, dich selber weiterzuentwickeln und gleichzeitig dir die Zeit dafür zu nehmen. Und weiterentwickeln heißt in dem Fall auch, mal einen Sonntag liegen bleiben und mal ein Buch lesen oder so. Mhm. Und das ist echt ein langer Weg, auch mit Patreon. Das hat echt gedauert, bis man das rafft. Weil diese Falle, die du beschrieben hast, die ist echt sehr einfach reinzutappen.
Ja.
Aber wie gesagt, wenn man eine gute Community hat und vor allem sich selber ein bisschen kennt und weiß, wie man bisher so gearbeitet hat, dann ist das etwas, das primär positive Eigenschaften hat und von dem man hauptsächlich wachsen kann. Also wenn mir jemand fragen würde, würdest du empfehlen, dass ich eine Patreon-Kampagne mache, würde ich erstmal sagen, hast du schon mal was gemacht? Hast du ein paar Videos gemacht? Hast du eine Zuschauerschaft? Wenn ja, bitte mach das. Das ist eine super geile Erfahrung, finde ich, die mir persönlich so viel gegeben hat bisher. Und ich freue mich so sehr zu sehen, wohin die Reise geht, was das angeht.
Ich würde auch sagen, mach das, aber hier ist noch eine Liste mit 5 goldenen Regeln für deine psychische Gesundheit, die du dir regelmäßig durchlesen solltest.
Absolut.
Eine davon ist übrigens, lieber Mensch, diese fiktive Person, zu der wir gerade sprechen und die dieses Projekt starten möchte, bitte nimm nicht persönlich, wenn Leute ihre Unterstützung beenden. Das ist nämlich ein ganz spannendes psychologisches Ding, da wollte ich dich auch noch fragen, wie du damit umgehst, weil bei Steady ist es so und dort bin ja ich jetzt, da kriegst du für jedes abgeschlossene Abo, also jeden abgeschlossenen Support eine Mail, aber auch für jede Kündigung. Und das finde ich, hat also vor allem am Anfang mit mir eine ganze Menge gemacht, weil ich gucke da nämlich auch so drauf wie du. Ich denke mir, guck mal da, das sind Leute, die unterstützen nicht nur, um jeden Tag irgendwie 90 Minuten Unterhaltung oder sowas zu bekommen oder Journalismus oder sowas, sondern die glauben auch so ein bisschen an deine Idee und was du da machst. Und das ist zum einen ein richtig cooler Gedanke, zum anderen aber tut es vor diesem Hintergrund dann umso mehr weh, wenn dann einer von diesen Menschen sagt so, nee, ich möchte das nicht mehr. Und da neigt man, glaube ich, dazu, mit jeder Kündigung, also so ein bisschen zu überdenken, mache ich denn gerade hier was falsch? Sollte ich was ändern oder so? Und da muss man, finde ich, richtig so einen, wie sagt man das denn? Also so eine Mentalität entwickeln, zu sagen, nicht jede Kündigung muss sofort als Kritik an meiner Idee und meiner Arbeit gesehen werden. Und selbst wenn, kann man das ja abgleichen und sagen, na gut, ich bin trotzdem zufrieden, wie es ist. Und ich finde das auch so krass, bei meinen Kollegen bei The Pod, für die ich ja regelmäßig auch Sachen produziere als Auftrag, da habe ich auch mitbekommen, das hat, glaube ich, der Jochen Gebauer ganz offen mal in der Folge erzählt, ihn hat es auch ziemlich belastet zu merken, immer wieder, wenn Leute dieses Abo beendet haben. Und da ist es halt so krass, die sind ja schon seit Jahren dabei. Und dann zu hören, dass man sich auch nach Jahren noch nicht so daran so richtig gewöhnen kann, finde ich schon interessant. Also, und wie ich raushöre, du kriegst auch dieses Feedback und denkst dir, das macht auch was mit mir.
Die erste Kündigung, die ich bekommen habe, ich habe das richtig persönlich genommen.
Oh, scheiße.
Das war so. Das war aber auch wirklich, also ich habe das Projekt gelauncht und es kam so die erste Welle rein und man ist mega euphorisch. Ja. Boah, so viele Leute haben Bock auf meinen Inhalt. 2 Wochen später kam die erste Kündigung.
Scheiße.
Und ich kenne den Namen noch und ich so, Alter, wie kann das sein? Ich mach so geilen Shit, was ist los mit dir? Aber dann weiß man natürlich auch, okay, jetzt chill mal einfach mal, beruhig dich und vielleicht hat sich zum einen die Situation geändert, also die finanzielle Situation hat sich geändert oder vielleicht haben die ersten Videos dieser Person auch einfach nicht gefallen, dann muss man das auch einfach akzeptieren, dann ist das halt so. Was ich gemacht habe, diese erste Kündigung, die habe ich nur so gut in Erinnerung, weil ich wie du diese Mail bekommen habe. Was ich gemacht habe, ich habe sofort das allererste, nachdem ich diese Mail bekommen habe, ist diese Mail-Notifications auszumachen für Leute, die kündigen. Das hat mir persönlich sehr geholfen. Dann gucke ich nur noch sporadisch, also ich muss dann halt wirklich immer in diesen Tab reingehen, um zu schauen, okay, wer hat jetzt gekündigt, wer ist jetzt weggegangen und wer nicht. Aber jetzt habe ich auch viel mehr Kontext, weil in diesem Mail stand auch nicht, warum man gegangen ist oder so. Ich weiß dann halt auch immer, okay, diese Person ist gegangen, weil es gibt zu wenig Inhalte oder sie wollte mich von Anfang an nur für eine bestimmte Zeit supporten oder die finanzielle Situation hat sich geändert. Also man hat halt viel mehr Informationen, mit denen man arbeiten kann, wenn man das vergleicht mit einer Mail, die einfach sagt, du bist scheiße und deswegen ist jemand gegangen.
Genau, das ist ja auch die Standard-Mail von Patreon.
Nein, um Gottes Willen. Ja. Es ist, ja, Kontext ist hier in dem Fall super wichtig, aber ich will das zu 100% unterstreichen. Macht das nicht wie ich, nimmt die erste Kündigung nicht persönlich, weil es kann alles passieren. Die Supporter können entweder keinen Bock mehr auf die Inhalte haben, was man halt auch einfach hinnehmen muss. Es ist okay, es ist vollkommen in Ordnung und man muss nicht sofort alles hinterfragen und auch nicht seine Inhalte hinterfragen. Wichtig ist, dass man grundsätzlich selber Bock auf die Inhalte hat, die man produziert und die man selber macht. Und wenn das gegeben ist und wenn es Leute da draußen gibt, die das mögen und so sehr mögen, dass sie immer noch gewillt sind, dich zu supporten und auch über eine längere Zeit für eine nachhaltige Produktion, dann kann man sich eigentlich nicht mehr wünschen. Aber ja, das Wichtigste ist, bitte achte auf die mentale Gesundheit und das zählt da auch mit rein und nicht nur sich selber Pausen zu gönnen, sondern auch nicht alles persönlich zu nehmen.
Apropos Pausen, wie balancierst du das eigentlich mit deiner anderen Arbeit? Du bist doch immer noch Redakteur und Moderator bei Rocket Beans. Hast du da deine Arbeitsstunden reduziert oder wie? Weil diese Recherchen und diese ganze Arbeit, die du da reinsteckst, du hast ja schon beschrieben, das ist ja auch für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, übrigens sowieso Empfehlung, aber um es mal vor Augen zu führen, das ist ja auch hochqualitativ produziert. Das kostet ja auch Zeit und so weiter. Wie balancierst du das denn?
Ich habe tatsächlich meine Arbeitszeit verkürzen können. Also ich habe von Anfang an, bin ich sehr transparent mit dem Thema umgegangen, dass ich zu den Redaktionsleitern gegangen bin und gesagt habe, dass ich gerne dieses Projekt machen möchte. Ich habe es ja mehrmals auch schon bei Rocket Beans selber gemacht. Also ich habe ja auch ähnliche Videos auf dem Sender und auf dem YouTube-Kanal produziert. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass das nicht so der richtige, das ist einfach nicht der richtige Ort dafür. Die Resonanz ist vielleicht auch nicht so mega hoch. Wir haben auch einfach ansonsten ganz andere Inhalte. Also meine Videos, die ich dann versucht habe, so ein bisschen in meinem Style zu produzieren, waren dann halt auch so ganz komische schwarze Schafe im Vergleich zu den fetten Let's Plays mit Eddie, Booty, Simon und hast du nicht gesehen. Oder zu den anderen Inhalten, die wir machen. Das war, das hat sich so angefühlt, als ob ich da irgendwas versuche, gezwungen was reinzudrücken. Und das hat sich irgendwie nicht mehr so ganz richtig angefühlt. Die Verantwortlichen wollten zwar, dass ich weiterhin dort produziere und das damit kombiniere, aber das hat das dann irgendwann nicht mehr hergegeben, vor allem, wenn ich habe ja auch andere Tätigkeiten, die ich da verfolge. Und zwar betreue ich eigene Sendungen. Ich habe eine Let's Play-Reihe mit dem guten Wirt und einfach andere Sendungen oder Sendertätigkeiten. Und dann noch on top versuchen, in meiner normalen, regulären Arbeitszeit solche Videos zu produzieren, zu recherchieren, zu schreiben, zu vertonen und hast du nicht gesehen und zu schneiden am Ende. Das hat es dann zeitlich nicht mehr hergegeben und das war für mich so die beste Lösung, dass ich meine Arbeitszeit ein Stück verkürze. Wenn ich für den Sender arbeite, dann arbeite ich zu 100% für den Sender und kann die Inhalte liefern, die dem Sender persönlich helfen. Und in meiner eigenen Zeit kann ich die Projekte machen, auf die ich zu 100% stehe oder wo ich der Meinung bin, dass die mich zu 100% weiterbringen. Und das hat man dann, ja, deswegen haben wir diese Lösung halt irgendwie gefunden und das funktioniert bisher eigentlich ganz, ganz gut. Ist nicht immer perfekt. Manchmal merke ich dann, dass ich habe gerade eine 4-Tage-Woche. Manchmal reichen dann nicht 4 Tage und dann macht man dann doch Überstunden. Das eigene Projekt will dann aber auch nicht zu kurz kommen und dann arbeite ich dann doch wieder in das Wochenende rein. Also ich habe es noch nicht zu 100% raus. Aber es läuft deutlich besser als gedacht, wenn ich ehrlich bin. Also ich kann mir die 3 Tage Mittlerweile sind es 2 Tage. Ich versuche mir immer mindestens einen Tag komplett freizunehmen in der Woche.
Gut.
Dann arbeite ich 4 Tage für den Sender, 2 Tage arbeite ich für den für meinen eigenen YouTube-Kanal. Und das läuft bisher eigentlich ganz gut. Deswegen ist es auch der Grund, warum ich dann vielleicht nur alle 1 bis 2 Monate was abliefern kann. Aber dann kann ich sicher sein, okay, da stehe ich hinter und ich weiß, dass das ein Qualitätslevel erreicht hat, das ich auch abliefern möchte und mit dem ich zufrieden bin. Und bisher funktioniert das so ganz gut. Fulltime hätte ich das ehrlich gesagt nicht hingekriegt. Das wäre unmöglich. Es sei denn, ich arbeite dann wieder am Wochenende und dann hast du schnell wieder diesen Moment, wo dir dann alles zu viel wird und dann kriegst du gar nichts mehr hin und das ist dann, das wäre dann persönlich am traurigsten.
Dann haben wir RQ Games 2.0, ganz ehrlich. Das ist ja, also oh, das wäre nix. Aber krass, finde ich sehr spannend, diese Balance. Hast du denn auch das Gefühl, die Balance, die du jetzt hast, zwischen jetzt Rocket Beans und Every Game a Story, dass das auch, weil das sind ja, hast du ja selber auch beschrieben, von der Ausrichtung her, da gibt es zwar Berührungspunkte, aber es geht doch in unterschiedliche Richtungen. Ist diese Balance was du jetzt sehr genießt, wo du sagst, guck mal hier, da werden die beiden Leidenschaften von mir irgendwie ausgefüllt und angesprochen? Oder merkst du, dass so vielleicht, weiß ich nicht, das eigene Körpergewicht, das eigene Schaffensgewicht doch gerne in die eine oder andere Richtung noch stärker ausschlagen wollen würde?
Das ist immer so eine Tag-zu-Tag-Entscheidung. Also es gibt so Wochen, wo ich mich einfach mega auf das Pokémon-Let's Play freue und dann spiele ich mit Wirt, setze ich mich hin und dann spielen wir 2 Stunden Pokémon. Das ist cool und es macht einfach mega Spaß. Und dann gibt es so Wochen, wo du an so einer Story arbeitest und du dir denkst, Alter, da steckt noch so viel drin. Mhm. Man kann noch so viel rausholen und ich würde am liebsten nichts anderes machen, außer noch mehr Gesprächspartner mir zu suchen und zu schauen, wie man diese Story noch geiler aufbauen kann. Ich würde mir noch einen Grafiker am liebsten holen, dann machen wir ein riesen fettes Projekt raus. Aber ich muss im Großen und Ganzen sagen, dass das eine super angenehme Position ist, in der ich mich gerade befinde, weil ich in der einen Hälfte der Woche kann ich mich so um den klassischen Sendebetrieb kümmern. Das bedeutet dann für mich auch so ganz klassisches Videospiel, ganz klassische Videospielberichterstattung. Ein Spiel kommt rein, man zockt es, man redet darüber und dann auf zum nächsten Spiel. Mhm. Oder man arbeitet an einer Unterhaltungssendung, einer bestimmten Show. Irgendein neues Konzept ist reingekommen oder schreibt man selber, dass man umsetzen möchte, das halt so ein bisschen klamaukiger ist, mehr auf Entertainment. Und dann gibt es halt noch die eine große Leidenschaft von mir und das ist halt eben der Journalismus, die auch immer stärker wächst und meine große Ambition ist es, immer besser zu werden. Ich würde mich heute aber nicht großartig entscheiden wollen.
Ja.
Ich mag das, ich genieße das sehr, sehr gerne. Weiß aber, dass so meine Wurzeln und das, wo ich hin möchte, ist halt der Journalismus. Das ist so die große Liebe von mir. Ich sehe mich selber als ein ambitionierter Storyteller. Ich mag es, Stories zu erzählen. Nicht, weil ich der Meinung bin, dass ich da großartig gut drin bin, sondern einfach, weil es mir wirklich unheimlich viel Spaß macht. Und ich bin davon überzeugt, dass es dir auch so geht, dass du weißt, wie es sich anfühlt und was da alles so drinsteckt in diesem Thema. Und deshalb, es gibt Leute bei uns in der Firma oder im Sender, die halt einen sehr starken Entertainment-Hintergrund haben, mhm, und die sich da weiterentwickeln. Und ich bin so froh, dass ich da so viel mitnehmen kann, weil sich die beiden Felder halt auch miteinander schön kombinieren lassen zum Teil. Und man vom Sender nimmt man ein paar Sachen mit, die man für das eigene Projekt umsetzen kann, aber umgekehrt auch. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Position gerade. Und ich genieße das, würde mich heute niemals entscheiden wollen, weiß aber für mich, für die Zukunft, wenn ich die nächsten 5 bis 10 Jahre sehe, wo ich mich gerne sehen möchte. Und das wäre, glaube ich, mehr so das Erzählen von Geschichten.
Spannend. Also das heißt nur, weil jetzt aktuell bei Patreon, was ich sehr interessant war als Beobachtung, noch nicht dieses klassische Ziel drin ist für solche journalistischen Projekte, hier ab Summe X mache ich das Ganze zu einem wesentlichen Teil meines Jobs oder vielleicht sogar hauptberuflich. Das ist jetzt auch durchaus mit diesem Hintergedanken noch nicht präsent, weil du eben ja gerade gesagt hast, diese Balance ist gerade eine ganz angenehme. Wenn aber zehntausende Menschen jetzt sagen würden, komm, da schmeiße ich meine $5 auch noch rein und drauf, dann könnte es passieren, in 5 bis 10 Jahren, wenn ich das richtig paraphrasiere, dass Every Game a Story so ein Vollzeitding werden könnte? Oder sagst du eben doch, nee, sowas lebt davon, weil ich noch anderen Input in meinem Leben habe?
Das ist eine gute Frage. Also natürlich, wenn jetzt 10.000 Leute kommen, würde ich nicht nein sagen. Also
ja, das stimmt, das ist ziemlich viel.
Feel welcome. Seid herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Ja. Aber das schließt ja, also nur weil ich jetzt großartig Geschichten erzählen möchte, schließt das ja nicht aus, dass ich das bei RBTV nicht auch machen kann. Mhm, also bestes Beispiel ist das ZDF-Ding, das wurde von Rocket Beans produziert. Und da habe ich halt die erste Initialzündung bekommen und ich schließe bei weitem nicht aus, dass es nicht wieder bei Rocket Beans so ein Projekt geben kann. Bloß Stand jetzt ist, dass das so der einzige Weg ist, um die Inhalte zu produzieren, die ich gerne möchte, also auf die Art und Weise, wie ich es möchte. Und mehr kann und weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich würde lügen, wenn ich dir jetzt sagen würde, nee, das bleibt für mich für immer nur ein Privatprojekt und mal gucken. Natürlich, wenn es die Möglichkeit gibt, das weiter auszubauen, dann klar, ich sehe das als ein Baby von mir und ich versuche es jeden Tag zu pflegen und möchte es auch gerne wachsen sehen. Und deswegen, klar, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, wenn jetzt die Möglichkeiten da wären. Aber gerade will ich auch ehrlich gesagt gar nicht so krass darüber nachdenken. Ich bin jetzt schon mehr als zufrieden mit dem Support, den ich jetzt habe. Wenn da neue Sachen dazukommen oder wenn da ein neuer Support dazukommt, dann kann ich das noch krasser machen, noch schöner entwickeln. Aber ich will nicht im Morgen leben oder über das Morgen nachdenken. Sondern gerade mag ich es so, wie es ist. Und ich versuche weiter coolen Shit zu machen. Und wenn aus diesem coolen Shit was Interessantes entsteht oder neue Möglichkeiten entstehen, dann bin ich der Letzte, der sagt, nee, das gucke ich mir nicht an. Aber da bin ich noch nicht. Ich bin gerade dabei, das aufzubauen und mag es, dass ich hier was machen kann und da was machen kann. Und was die Zukunft bringt, das kann ich dir vielleicht in ein paar Jahren nochmal sagen.
Mann, ey, ich beneide dich um diesen Blick in die Zukunft, der so ganz genau den Horizont im Blick hat und vor allem nicht drüber hinausgeht. Ey, ganz ehrlich, ich habe immer diese Visionen, diese Wünsche, diese Wunschvorstellung und da muss ich immer, das ist ja schon ein Erfolg für mich, dass die mich nicht den ganzen Tag reiten, aber dann sowas wie zum Beispiel, ich hätte also, ach Gott, ich so Lust, so ein Format zu haben jetzt bei OK Cool, wo ich Leute bei sich daheim besuche und quasi diese Art von Gespräch, die wir gerade führen, so eine Art OK Cool trifft wieder machen, nur in der Wohnung der Person, wo auch so Beobachtungen aus der Umgebung mit einfließen, Geräusche aus der Umgebung. Aber das ist viel aufwendiger und auch irgendwie teurer zu produzieren und liegt noch gar nicht in Reichweite. Aber ich merke jeden Tag, ich habe das immer so im Kopf und ich muss immer richtig aufpassen, dass mich das nicht die ganze Zeit beschäftigt, diese Vorstellung, okay, wie könnte man das planen, wie würde ich denn zuerst gerne treffen wollen. Da beneide ich dich um deine, wie sie klingt, sehr bodenständige, rationale Sicht auf die Dinge. Also das fühlt sich für mich sehr gesund an, was du da so erzählst.
Das ist lieb. Ich bin auch nicht davon befreit. ist ja nicht so, dass ich denke, dass ich nicht grob weiß, wohin die Reise gehen möchte. Das beste Indiz dafür ist meine Patreon-Kampagne.
Ja.
Da habe ich als das größte Ziel für mich ist, dass ich irgendwann wieder Dokumentation machen möchte. Das ist für mich das höchste der Gefühle. Das ist für mich die Masterclass, wenn es darum geht, Videos zu produzieren. Zumindest im journalistischen Bereich. Da habe ich schon meine ersten Gehversuche gemacht und da habe ich einfach gemerkt, wow, das ist nochmal ein ganz anderes Anforderungsprofil, das du mitbringen musst. Um halt interessante Geschichten zu erzählen. Und ich weiß, da will ich hin und da muss ich auch hin, weil, wie gesagt, ich muss das immer ein bisschen für mich frisch halten und schauen, dass ich neue Impulse, neue Konzepte, neue Ideen ausprobiere. Aber gleichzeitig versuche ich auch realistisch zu sein und sage, okay, das ist jetzt vielleicht nicht was für morgen, sondern das ist was für übermorgen. Und arbeite mich Schritt für Schritt daran. Also ich versuche nicht zu sehr daran zu denken, wenn es die Möglichkeit gibt, kannst du Gift draufnehmen, dass ich sie beim Shop verpacken werde und sofort diese Dokumentation produzieren werde. Auch wenn es mich privat selbst auch was kosten wird. Da wird Patreon höchstwahrscheinlich nicht in diesem Moment reichen. Aber wie gesagt, ich will mich da nicht zu sehr zu sehr mit befassen. Ich konzentriere mich auf das Hier und Jetzt. Das macht mir jetzt auch schon Spaß. Und wenn es soweit ist, dann gucke ich mal, was die Zukunft oder was die Situation so bringt.
Ist vielleicht komisch, jetzt hier so gegen Ende so eine grundlegende Frage mal zu stellen, die man wahrscheinlich eher am Anfang erwartet hätte, aber ich finde, das passt dir gerade ganz gut. Wolltest du denn eigentlich schon immer Spielejournalist werden? Also war das schon immer so ein Ding, wo du gesagt hast, keine Ahnung, als Teenager, als Kind, weiß ich nicht, boah, also ich möchte mal gerne, wie meine großen Helden, nehme ich einfach mal an, in der Zeitschrift auch irgendwie über diese Spiele schreiben? Oder gab es da irgendwas anderes, was dich eigentlich mal in eine ganz andere Richtung geführt hat?
Also ich wusste auf jeden Fall, dass ich definitiv irgendwas mit Schreiben machen möchte.
Ja.
Das kam aus dem Hintergrund, dass ich eine sehr tolle Deutschlehrerin hatte, die versucht hat, mich auch immer zu fördern und die auch immer gesagt hat, ey, du schreibst toll, ich mag deinen Stil, mach mal bitte was. Und dann hat sie mir damals auch empfohlen, ey, bewirb dich mal bei einer Lokalzeitung und mach da mal was. Und wenn du das machst, kriegst du ein Plus.
Ein Plus. Oh Gott, wie lange ich das nicht mehr gehört habe. Ja, stimmt.
Ins Klassenbuch.
Man kriegt ein Plus. Oh Gott, ja. Habe ich seit 10 Jahren nicht mehr gehört. Länger. Oh Gott, krass.
Ja. Und das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich tatsächlich auch einen Artikelauftrag bekommen. Im Rüsselsheimer Echo war das.
Ach, geil.
Und dann habe ich in der Lokalzeitung ein bisschen geschrieben. Das war halt wirklich lächerlich eigentlich. Ach, schon. Cool. Was ist ein paar Anzeigen, die ich da abgetippt habe oder die ich selber nochmal umformuliert habe. Aber trotzdem, dass das Gefühl, so seinen eigenen Text auf gedrucktem Papier zu sehen, das verkauft wird für Geld, das ist schon crazy. Und das war schon der erste Moment, wo ich dann wusste, okay, das ist mein Weg, das will ich machen. Und ich weiß, was für ein krasses Geschenk das ist, das so früh zu wissen, was man ungefähr machen möchte. Ich kenne Leute, die heute noch zweifeln und sagen, ist das jetzt der richtige Weg, den ich hier eingeschlagen habe? Das hatte ich zum Glück nicht. Ich wusste immer, dass ich was schreiben wollte, dass ich mehr so in den Journalismus eventuell gehen will. Und das hört sich jetzt auch so mega klischeehaft an, aber wo ich dann wirklich wusste, okay, Gaming, ich glaube, das könnte was werden, das mich interessiert, war, als ich Indie Game The Movie geguckt habe.
Ach.
Das war ein Film, der mir gezeigt hat, wow, Gaming ist ja nicht nur einfach Kellerkind und man zockt und man ist ein Nerd, sondern da kommen zum einen nicht nur coole Geschichten bei rum, sondern auch richtig schöne Bilder. Ich weiß gar nicht, wie der Film heute gealtert ist, aber das war damals für mich so ein krasser Augenöffner und für mich der erste Impuls, in Richtung Video zu gehen. Wo ich dann wirklich gemerkt habe, was da so alles möglich ist. Und dann kam natürlich noch hinzu, dass mit YouTube und mit Capture Cards und hast du nicht gesehen, dass die Hürde da immer geringer wurde und dass Schnittprogramme, dass man da monatlich eigentlich relativ immer noch einen sehr, sehr teuren Preis heutzutage zahlt, aber damals hast du für Sony Vegas, damit habe ich angefangen mit dem Schnittprogramm, hast du 50 € oder so gezahlt und dann konntest du zumindest mit einem Basic-Programm anfangen. Und das war so der Moment, wo ich dann wusste, okay, das macht mir gerade so viel Spaß. Das wird der Weg sein, den ich gehen möchte. Aber Gaming war nicht direkt am Anfang so auf dem Radar. Ich wusste, dass ich schreiben möchte. Über was? Keine Ahnung. ich wusste nur, dass ich Final Fantasy immer richtig mochte und dass ich mir die PlayStation immer gekauft habe. Ich wusste auch nicht, dass es dann Konsolenkrieg gibt mit Xbox und Nintendo und what? Das kam alles erst im Nachgang. Aber ich bin sehr, sehr froh, auch wenn es bei weitem nicht das einfachste Feld ist, bin ich sehr, sehr froh, diesen Weg gegangen zu sein, weil ich so viel gelernt habe. Ich bin als Mensch so viel mitgenommen. Sehr, 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 sehr dankbar.
Ja, ich finde auch spannend, dass ich auf irgendeine Art, finde ich, kann man das bei deinen Arbeitsstationen, die ich da recherchieren konnte, ich meine, so schwer war es jetzt nicht, aber auch nachvollziehen, also der erste große Einstiegspunkt Gameswelt, wenn ich da jetzt richtig liege, oder gab es davor noch eine große Station?
Nee, also bei Gameswelt habe ich tatsächlich mein Volo gemacht,
ja.
Vorher das Praktikum,
ja.
Und davor war das halt wirklich nur als kleiner Schreiberling bei Lokalzeitung und dann habe ich noch bei boah, das ist jetzt mega lange her. Moment mal, jetzt muss ich mal ganz kurz selber die...
Ich bin mal gespannt, was für ein Gold wir da jetzt noch gefunden haben.
Moment mal, gibt es die Seite überhaupt noch? Ja, die gibt es noch. Nennt sich negativ-film.de.
Negativ-film.de.
Und das ist eine Seite gewesen, die hauptsächlich von Filmwissenschaftlern gemacht wurde, also von Studenten der Uni Mainz. Die haben halt super viel, ich sehe hier gerade, dass sie super viel über Filme geschrieben haben, also das war halt deren Kerngebiet. Ich sehe halt auch viel, der letzte Artikel ist der Game of Thrones Recap von Staffel 7, Episode 7. Aber da habe ich mal gepitcht, ich fand das cool und ich hab gefragt, ob ich mal über Videospiele schreiben darf. Und dann haben sie gemeint, ja klar, warum nicht? Und dann habe ich hier über Far Cry habe ich hier geschrieben. Oh Gott,
ich habe es vor mir, Text. Ich habe es auch gerade gefunden. Oh Gott, das ist ja spannend. Mighty Whitey, anyone?
Ja.
Ist ja super spannend. Ein Interview hast du geführt mit dem Volker Bonacker.
Ja, stimmt.
Den kennt man ja vielleicht hier auch noch. Papu. Papu Yo, mein genau. Vater, das Monster. Ach, das ist aber cool. 2012, das ist echt lange her. Das ist wirklich lange her.
Verrückt, stimmt. Ja, cool. Ja, habe ich ganz vergessen. Aber das sind so meine ersten Gehversuche gewesen.
Geil.
Die waren auch mega cool. Also das sind Leute, die das auch primär so in ihrer Freizeit gemacht haben. Und dann haben die sich auch nochmal hingesetzt, haben sich meinen Text angeguckt, super viel redigiert, weil ich auch absolut nichts konnte.
weil ich absolut nichts konnte.
Aber da habe ich auch super viel lernen können. Also es ist so krass, voll schön, das wieder zu sehen, aber ich kann mir das nicht durchlesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mir alte Arbeit nicht mehr anschauen. Also,
meine eigenen. Nee, das ist der Klassiker, nee. Aber das ist auch immer schön. Ich bin da immer ganz beruhigt, wenn ich das merke, weil das heißt ja, also das nehme ich da zumindest immer raus, das heißt ja, man hat dazugelernt. Man sieht Dinge, die man nicht mehr toll findet, die man anders machen würde. Und das ist ja eigentlich die schönste Rückversicherung, dass man all die Jahre irgendwas dazugelernt hat. Wenn ich mir heute einen Text von 2012 durchlesen würde und mir denken würde, Mensch, den würde ich mir genauso nochmal ausdrucken und übers Bett hängen, dann ist irgendwie was schiefgelaufen, habe ich das Gefühl. Deswegen bin ich da um diese Scham ganz froh irgendwie. Ja, aber cool. Ja genau, und was ich sagen wollte war, man sieht da, finde ich, so einen ganz schönen, so einen biografischen roten Faden. Klar, der ist jetzt hinterher so reininterpretiert und rein gelesen, aber trotzdem so diesen Weg, den du so durch die Welt des Spielejournalismus gegangen bist und jetzt dort, wo du angekommen bist, das ergibt alles furchtbar Sinn, muss ich sagen. Also wirklich dieses, jetzt wo du bist, diese Balance zwischen dieser besonderen Form des Journalismus, die Every Game a Story betreibt, oder dann auf der anderen Seite noch die Arbeit bei Rocket Beans, das fühlt sich alles sehr gut an. Also ich hoffe, du bist gerade an einem glücklichen Ort. Also es ist schwer, an einen glücklichen Ort immer zu kommen, aber du siehst die Tür gerade so ein bisschen, hoffentlich vielleicht.
Absolut, ich will mich nicht beschweren. Es ist eine coole Position. Es ist auch immer gut zu wissen, was man möchte und wie man das bekommt. Und das bedeutet für mich auch immer zu schauen, wie kann man sich selber weiterentwickeln. Das ist für mich so das Allerwichtigste. Für mich gibt es echt nichts Frustrierendes, als das Gefühl, nicht vorankommen zu können. Mhm. Und das war immer bei mir so, wenn sich das Gefühl bei mir eingestellt hat, dann musste es irgendwie weitergehen. Und ich bin davon überzeugt, dass dieses Gefühl irgendwann wiederkommen wird. Ich hoffe, es dauert noch ein bisschen. Mhm. Aber ich bin mittlerweile zuversichtlich, dass ich weiß, dass ich meinen Werdegang so steuern kann, dass ich da bin, wo ich sein möchte. Und wenn ich da noch nicht bin, dann weiß ich, wie ich mich dahin arbeiten kann. Und das kann ich aktuell nur sagen. Ich weiß, dass ich eine gute Stellung habe gerade. Ich werde ein bisschen gefordert hier und da. Und ob das jetzt in einem halben Jahr auch so ist, I don't know. Das kann ich leider nie so wirklich sagen. Ich weiß nur, dass das gerade gut ist und wie es dann aussehen wird, das kann ich dir, wie gesagt, dann nochmal in der Zukunft sagen, ob sich das großartig verändert hat, weil die Möglichkeit besteht.
Wenn ich dann hoffentlich für die Orkekult trifft Wiederfolge in deiner Wohnung sitze und dann können wir kleine
super gerne, ich drück dir so doll die Daumen, dass das funktioniert, das hört sich toll an.
Jetzt wollte ich ja dir zuerst die Daumen drücken, was ist denn das jetzt? Also danke, aber ich drück die Daumen auch zurück, weil wie gesagt, voller Support für dieses Projekt und auch Leute da draußen, guckt euch das an, wenn ihr das nicht eh schon kennt, das lohnt sich. Guckt mal drauf, ist alles verlinkt. Also auch nochmal wirklich toi, toi, toi einfach. Ich hoffe, das geht alles weiter so gut, wie du es vorhast.
Das ist ganz lieb, lieber Dom. Das kann ich nur zurückgeben. ich freue mich wirklich sehr, wenn du irgendwann in meinem Wohnzimmer bist und wie so ein Creep auf meinem Sofa bist und alles aufnimmst.
Wie ein Nein, Creep. Ich werde da voller Freundlichkeit sitzen. Ich werde mir nichts trauen. Ich weiß doch schon, wie das läuft. Bin dann da super höflich, vergesse auch aufzuzeichnen und dann gehe ich raus und denke mir, mein Gott, ich habe irgendwas vergessen hier.
Unsinn, ich will, dass du dich hier voll auslebst. Du bist auf jeden Fall herzlichst eingeladen.
Oh, das ist so nett. Ach, guck mal, das ist richtig schön. Ich will gar nichts mehr sagen. Das ist ein richtig gutes Gefühl gerade. Also, dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, also nochmal danke für diese kleine Reise durch dein Leben, durch dein Schaffen, durch dein Arbeiten. Wie gesagt, nochmal die Daumen sind gedrückt und dann gucken wir einfach mal, ne, wo sich unsere Wege mal wieder kreuzen, ob jetzt irgendwie im Internet oder bei unseren Projekten oder wo auch immer. Auf jeden Fall alles Gute einfach. So doof es klingt, aber von Herzen. Alles Gute.
Das ist super lieb, lieber Dom. Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für die Einladung und ich drücke die Daumen, dass es hier noch ganz, ganz viele Folgen mit tollen Menschen gibt. Du machst das toll. Ich höre mir das sehr gerne an. Schaffe nicht jede Ausgabe, aber viele Ausgaben. Und allein dafür machst du richtig toll und ich hoffe, dass das so weitergeht.
Ach Gott, so positiv alles, ist das schön. Gut, also ich gehe jetzt, bevor ich noch roter werde, als ich sowieso schon bin. Wir hören uns, ne? Wir hören uns.
Alles klar, mach's gut.
Tschüss. So, das war mein Gespräch mit Ilias. Ihr habt mir in der Zwischenzeit eine kleine Duftkerze angemacht. Und zwar ist eigentlich jetzt völlig überflüssige Info, aber ich möchte es gerne teilen, weil die mir gerade so ein bisschen den Vormittag rettet. Und zwar eine Duftkerze mit der Geruchsrichtung Vanilla Cupcake. Ist das nicht geil? Ist richtig geil. Ich werde davon übrigens in der nächsten Ausgabe von OK Cool Packt aus ein bisschen erzählen, warum ich diese Kerze plötzlich besitze. Das ist eine ganz nette Geschichte. So. Ansonsten, ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr in der Zwischenzeit euch denkt, Mensch, ich würde gern mehr von Dom hören und den Dingen, die er so macht, es gibt die Möglichkeit, OK Cool finanziell zu unterstützen und zwar bei Steady. Da bekommt ihr nicht nur meine Dankbarkeit, sondern auch dann ab dem Punkt der Unterstützung beziehungsweise auch rückgreifend jeden Freitag Zugriff auf ein besonderes Premium-Format. Ich hole Spieleklassiker nach und bespreche sie mit Gästen. Ich frage Expertinnen und Experten zu drängenden Fragezeichen, die mich umgeben. Und da gibt es jeden Freitag was Neues. Und wenn ihr diese Welt an neuen Inhalten freigeschaltet habt, könnt ihr natürlich auch auf alle Folgen zugreifen, die bereits rausgekommen sind. So, das war jetzt eine ganz schön lange Abmoderation nochmal, ist egal. Jedenfalls danke euch für eure Unterstützung, für die lieben Worte immer wieder. Das freut mich sehr. Und wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder.